Zwei.
Guten Abend, Ladies und Gentlemen, Kinder und Menschen. Wir sind wieder da von der Jets Football Show. Der Udo ist bereit, der Butch ist bereit. Wir sind zusammengekommen hier. Ich im Keller, der Udo unterm Dach in Mühldorf. Und ja, wir begrüßen euch zur Folge 133, 33. Folge unseres Podcasts der Jets Football Show. Hallo Udo, alles klar bei dir?
Alles klar. Ich muss zwar. Wir hatten das Thema schon einmal, aber ich muss da kurz drauf eingehen, weil ich immer noch nachhaltig beeindruckt bin. Ich bin ein bisschen körperlich alle. Ich habe heute einen Tag im Flutgebiet zugebracht und da ein Projekt gestemmt, was mir so entspricht. Also, ich habe dann eine Einfahrt in den Hof neu gepflastert. Also, es ist immer völlig, völlig unglaublich, immer noch, wie es dann nach 6 Wochen aussieht. Ich war unter anderem in der Fußgängerzone von Bad 9a und der hat nicht ein Geschäft auf, weil die alle zerstört sind. Also die gesamten Erdgeschosse da sind zerstört. Da sind
Unglaublich.
jetzt nach 6 Wochen immer noch Riesenwagen unterwegs, die die Kanalisation freipumpen. Und ich meine, das ist 6 Wochen her und wir sind hier in Deutschland, wo man denkt, ja, wir mit unserer Infrastruktur, aber das wird eher Jahre noch dauern, bis man die Schäden nicht mehr sieht. Also unglaublich, ich bin immer noch beeindruckt. Ja, Zuhörer, wenn ihr könnt, helft. Wenn ihr nicht könnt, dann spendet. Die Leute werden es brauchen. Die Krankenschwester, in deren Haus ich heute gearbeitet habe, hat bis jetzt an Soforthilfen 1.500 Euro bekommen. Das ist
Das ist
zu
ja nichts.
wenig. Also da existiert das gesamte Erdgeschoss nicht mehr. Und ja, der Winter steht vor der Tür, sie hat keine Heizung. Seit gestern hat sie, glaube ich, erst wieder fließendes Wasser. Es gibt auch jetzt in Teilen des Hauses wieder Strom. Das ist für uns alle so selbstverständlich, Trinkwasser und Strom. Da denken wir gar nicht drüber nach, dass man das hat. Also wer irgendwas tun kann, irgendwie in seinem Rahmen, das können ja auch 5 Euro sein, die helfen, dann tut was.
Oh Mann, Udo, das
Ja.
sind bewegende Worte der Einleitung heute mal. Und ich glaube, gerade in diesen Orten wie Wiedernau oder Bad Neuenahr, da sieht es ganz, ganz dunkel aus. Und da braucht es auch noch Monate und eher Jahre, bis das da wieder das Leben einigermaßen läuft. Ja, ganz schön tragisch. Ja, Udo, Football-Wochenende. Was gibt's zu sagen?
So
Du warst
schnell
im
lasse ich
Stadion.
dich nicht vom Haken. Erst muss ich dich richtig anständig begrüßen.
Jetzt habe ich schon so langsam geredet. Ich dachte,
Ja,
kommt
es
denn nicht
kommt.
dazwischen?
Hier ist er. Ich begrüße den Mann mit der Riesenlatte an
Also.
Spitznamen. Den Freeleg Butcher. Den wohl bekanntesten Linksträger der Republik. Den Bundessprecher der Gewerkschaft der Männerstripper. Den Kissenzerwühler, die Bundeslade des leichten Humors aus Troisdorf. Ich bin Al, er ist Peggy Bundy. Herzlich willkommen, Stefan Butch-Pohl.
Ja, du bist Knaller, Knaller-Typ. Ja, Baby, vielen Dank. Ich bin wieder mal sprachlos, wie jede Woche. Ja, was gibt's diese Woche? Wir hatten Game Day, Game Weekend. Nicht nur die erste, sondern auch viele andere Mannschaften. Kommen wir gleich zu. Aber wir reden nicht zu zweit, wir reden zu dritt. Wir haben wieder einen Stargast. Und zwar jemand, der ganz lange Jahre für die Jets gespielt hat. Und zwar recht erfolgreich als Defense End, überwiegend mit der Nummer 90, wie ich mich erinnere, glaube ich, war die Numero. Guido Wuttke, herzlich willkommen, Guido.
Ja, schönen guten Abend, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen
Ja.
Dank.
Schön, Guido. Halt es damals immer über den Platz, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, das war eine der Sprüche. Oder auch genau geil.
Genau geil,
Ja, genau geil.
Das
Jetzt, wo du sagst.
ist übrigens das Einzige, was ich auf meinem Notizzettel heute notiert habe. Genau geil. Da kommen wir doch direkt mal dazu. Wie kommt denn sowas? Genau geil. Das hast du mal so gesagt.
Also wie der ein oder andere Teilnehmer hier habe auch ich Gedächtnislücken inzwischen. Und ich muss gestehen, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, wie es dazu gekommen ist. Das kam wahrscheinlich aus einer Situation heraus, wo mir das in den Kopf gesprungen ist und dann habe ich das einfach mal so zum Besten gegeben. Und es gibt eine berühmte Szene einer Videoaufnahme.
Ja, genau.
Konke,
ja, genau.
Am McDonald's in Osnabrück, den wir ja regelmäßig überfallen haben. Dort haben wir auf dem Rückweg, glaube ich, das ein oder andere Bierchen getrunken. Ich war leicht angeheitert und habe dann auch diesen Spruch zum Besten gegeben während der Aufzeichnung.
Genau, geil.
Ich kann mich da tatsächlich ganz gut dran erinnern. Du hattest damals, du konntest dich auch so schön in so einem Adrenalinrausch spielen auf dem Spielfeld. Du hattest dann immer so weit aufgerissene Augen und dann, genau, geil! Das sind schöne Erinnerungen an dich, Guido, ja.
Ja.
Ja. Kommen wir zum Guido. Von wann bis wann hast du gespielt? Wann hast du angefangen? Fangen wir damit an. Und warum bist du zu den Jets gekommen? Was hat dich dahin geführt?
Also, ich habe angefangen 1989, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, in welchem Monat es war. Ob das im Oktober, November war, weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war im Rahmen des ersten Tryouts, da wurden auf der Betonplatte beim Krankenhaus mit dem grünen Kunststoff oben drauf Tryouts
durchgeführt. Ach, der Udo hat jetzt gerade verstanden, worum es geht.
Ich dachte, ich weiß, Betonplatte, wett, aber jetzt habe ich es ja.
Für die, also man nennt es auch Kunstrasenplatz, Kalbimstraße.
Ja.
Ich darf gerade einfügen für die jüngeren Zuhörer. Da haben wir mal mehrere, viele, viele Winter trainiert. Und zwar war das ja, warum Betonplatte mit ein bisschen Grün oben drüber? Das war kein normaler Fußball oder Football, Kunstrasenplatz, sondern eben ein Hockey-Hartplatz. Und er ist eben hart. Und ja, für Gelenke sonstige Extremitäten war das schon mal ganz schlecht.
Diese Verbrennungen, die man hatte, ja, wenn man da roh drüber geht. Ich weiß nicht, wie viel morgens zu Hause aufgewacht bin, meine Bettdecke sich in irgendwelchen Verbrennungen festgebacken hatte, weil dann stehst du auf, gehst zum Klo, willst du erstmal pinkeln und schleifst deine Bettdecke hinter dir her. Und
ja, genau.
An deinem Ellbogen festgebacken ist. Meine Liebe, Gesangsverein. Also ich glaube, ich habe heute noch irgendwelche Hautunreinheiten von damals, unglaublich. Ja.
Genau, deswegen Sandeinschlüsse.
Ja. Ach, herrlich.
Deswegen habe ich ja immer mit meiner Bettdecke so ein Zelt aufgespannt. Dann ist das nicht passiert.
Ja, also es war 89. Ja. Ich glaube.
Wenn man die passende Zeltstange hat, was?
Es war, glaube ich, im Rahmen des Umzuges der Jets von Bonn nach Troisdorf. Und wie bin ich da eigentlich hingekommen? Per Zufall, der Michael Kornke und ich sind zusammen zur Schule gegangen. Wir waren in einer Klasse und er sprach mich eines Tages an, dass er in der Zeitung gelesen hat, dass es ein Tryout in Troisdorf gibt und hat mich gefragt, ob ich mitgehen würde. Und ja, gesagt, getan. Und dann bin ich dort gewesen, habe mir das angeschaut. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das auch noch gemeinsam Herren und Jugendliche. Ich habe angefangen mit 16 zu spielen und da waren dann Erwachsene auch dabei und da waren dann, glaube ich, sage und schreibe, irgendwo zwischen 60 und 70 Teilnehmer, die sind dann auch den Platz gut befüllt, um es mal so zu sagen.
Das hat auch der Erik damals geleitet, war das so?
Ja, genau. Erik war zu der Zeit, wo ich angefangen habe, in der Jugend auch Jugendcoach. Dann gab es noch einen anderen Defense-Coach. Da habe ich den Namen aber leider vergessen. Ich weiß nicht, wer es war.
Marcel Dresden war das, glaube ich.
Nee, das war in der Herrenmannschaft. Als ich angefangen habe, war Erik noch Jugendtrainer.
Ach so, für die Jugend. Ah, okay.
Genau. Und nach dem Tryout habe ich mich dann auch schnell dafür entschieden, Football zu spielen, weil ich einfach Blut geleckt habe.
Ich muss da mal gerade einen Haken halt. Ich glaube, das war diese Phase, Butsch, wo du Headcoach war und der Erik schon in Bonn noch. Der Erik schon parallel in Troisdorf so, gescoutet hat, was es da alles so gibt. Da kam auch dieser, wie hieß der Wasserskimann nochmal, der später Center gespielt hat.
Ja.
Ja.
Ja, der Blonde.
Stilz? Ja, der Blonde. Stilz. Ja, Frank Stilz. Frank Stilz, ganz genau. Ja. Da waren ja so ganz viele halt, die dann, der Erik ja schon irgendwie vorgezüchtet hatte. Und dann, als er nach Trostorf gezogen hat, die am genommen dann zugefügt hat. Also trotzdem.
Genau, der Wolfgang.
Ja, ganz genau.
Wolfgang Lisowski.
Ja, ganz genau.
Ist natürlich auch mitgekommen, weil er ja auch in der Nähe vom Michael gewohnt hat oder noch wohnte. Und ja, da sind dann viele von den alten Recken dort aufgeschlagen. Und ich kann mich erinnern, dass an dem einen oder anderen Abend dann auch der Kevin Konrad, meine ich, dann zu der Zeit auch Head Coach von ja, der genau. ersten Mannschaft war.
Ganz genau, das war die erste Saison in Troisdorf, ja.
Und wir hatten dann immer vorher Training und dann, wenn wir fertig waren, kamen ja dann die Senioren und wir als Jugendspieler waren dann immer ganz ehrfürchtig, wenn große, schwere Männer ankamen. Ja, und die dann ihren Trainingsauftakt hatten abends. Mhm. Genau, so kam der Einstieg und ja, unterm Strich war ich von Anfang an Feuer und Flamme.
Ab wann hast du dann herangespielt, Guido? Wann warst du bei den Senioren? Wann hast du herangespielt?
Ja, auch da haben mich meine Gedächtnislücken wie den einen oder anderen. Ich musste ehrlich gesagt auch mal nachschauen, weil wir hatten ja seinerzeit auch für die jüngeren Zuhörer, wir hatten ja kein Handy, wir hatten ja nichts.
Wir hatten doch nichts.
Nach dem Krieg und vor der Wende. Ja. Dann gab es ja nach der Wende immer noch Yearbooks. Und da habe ich jetzt nochmal reingeguckt, weil ich feste Überzeugung war, ich wäre 91 schon in die Herrenmannschaft gekommen, bin ich aber nicht, sondern erst 92. Und ich habe 90 bis 91 Jugend gespielt und dann von der Jugend aus dann in die Herrenmannschaft direkt gewechselt. Und ja, was für zu meiner Person vielleicht wichtig ist, ich habe in der Jugend dann NRW-Auswahl gespielt. Da hatten wir dann auch mal Tryouts in Düsseldorf. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Kann das sein, dass der Flader hieß, der Kollege?
Flader.
Oder Schlader, ich weiß nicht mehr genau. Da war dann in Düsseldorf, da hat mich dann der Erik, glaube ich, auch mal hingeschickt. Oder ich weiß nicht, wer es genau war. Da war ich dann mit dem Cash. Cash ist euch ja auch noch ein Begriff.
Ach, du Scheiße, ja.
Pet Cash. Mit
dem, genau, mit dem habe ich zusammen dann gespielt. Und dann im zweiten Jahr in der Jugend, ja, habe ich auch, ich meine, überwiegend Defense of End, beziehungsweise dann auch in der Jugend bin ich dann auch schon auf Linebacker, Outside Linebacker gewechselt und hatte dann auch im zweiten Jahr der Jugend die Möglichkeit, Jugendauswahl zu spielen, war auch bei den Tryouts, habe mich dann auch wieder genommen, aber in dem zweiten Jahr konnte ich dann nicht spielen, weil ich einen Handbruch hatte. Oh. So, und dann ja, ging das auch relativ schnell, dass der Erik dann auf mich zukam und sagte, ja, komm doch auch mal zum Herrentraining. Gesagt, getan. Und dann auch für die jüngeren Zuhörer, es gab Zeiten, da haben wir nicht auf so komfortablen Plätzen wie im Aggerstadion trainiert, sondern auf ja auch einer Vorwiese, muss man sozusagen. Und da habe ich dann meine ersten Trainingseinheiten ja, mit den Herren dann erleben können, weil ich dann nach dem Ende, so meine ich zumindest, der Jugendsaison dann direkt bei dem Herrentraining mit eingestiegen bin. Ja, und dann ging das auch voll zur Sache. Früher gab es ja auch keine klassische Trennung, wie das heute ist, in die Altersklassen. Früher waren ja nicht so viele Spieler da und dort waren dann im Grunde genommen 14 bis 18 oder fast 19-Jährige in einer Mannschaft. Und das war vom Kräfteverhältnis nicht immer fair, muss man sozusagen. Hm. Ja, und vielleicht erwähnenswert, mit wem bin ich in die erste Mannschaft dann gekommen? Da habe ich auch nochmal nachgeguckt im Yearbook. Da gab es noch so einen kleinen Artikel. Das war der Frank Sieber, der hat ja Center.
Ah, ja.
Ich weiß nicht, ob er den noch kennt.
Ja, ja, ja. Ist mein Name.
Dann Cesar Lebaci.
Ah, der Cesar, ja, genau.
Der spielt doch heute noch, oder?
Ja, genau. Und dann der Gerrit Eberhardt. Mhm. Und dann einer, da habe ich jetzt den Namen nicht mehr parat, der hatte Tight End gespielt, aber der ist, glaube ich, nicht in der ersten Mannschaft geblieben. Auch aus Bonn kam der, der geholt war. So. Ja, und dann bin ich eingestiegen in der Herrenmannschaft und erst auf Defensive End, auf der rechten Seite, habe ich immer fleißig dann Druck machen können in den Spielen. Und ja, was vielleicht erwähnenswert ist, wo ich nochmal nachgeschaut habe, ich habe dann 92 auch das erste Mal im Pokal mitgespielt. Und im Endspiel hatten wir die Solingen Hurricanes, hießen sie, glaube ich, damals als Gegner in Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob ihr auch persönlich mit dabei wart und auch noch
Natürlich.
gespielt habt.
Natürlich.
Ja.
Das heißt noch,
Und
ich habe nie mitgespielt hier, du Schädel.
ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du rechts gespielt
Ich
hast
war
als
der
Deckel.
Rechte, ich habe immer rechter Deckel gespielt. Ich
Ja.
hatte dich oder den Andreas Julik neben mir. Das weiß ich sehr genau in
Genau.
dieser Zeit, ja.
Genau. Und
Und ich war der linke Deckel.
ja,
Nee.
aber
Spaß!
was ich auch am vergangenen Wochenende noch gesagt habe, ist, wir müssten eigentlich noch mal eine Statistik einführen, weil der habe ich zu verdanken, dass ich dann das erste Mal in der Herrenmannschaft dann Linebacker spielen konnte, weil der Most Ejected Player wieder einmal gesperrt war. Und ich weiß gar nicht, wie oft er gesperrt war in seiner Karriere, aber es sind wahrscheinlich so einige. Und überraschenderweise, das habe ich dann auch noch nachgelesen, war es der Uwe Carstens, wo ich mich überhaupt gefragt habe, warum er gesperrt war. Aber es war in diesem Endspiel so und dann hatte ich die Chance, da Linebacker zu spielen, weil der Marcel gesagt hat, hier läuft.
Butsch, bei der Geschichte müssen wir gerade einhaken. Der Idiot und
Idiot und ja, ich weiß nicht. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß
also,
nicht.
Uwe Carstens
Ja.
ist vom Platz geflogen, weil er gesagt hat, du Idiot.
Idiot, ja,
Und
genau. Das war
der
Das
Auslöser.
war der
Ach,
Auslöser,
in einem Spiel, der Klaus Zettelmeier ist da auch geflogen, der hat einen ähnlichen Spruch gebracht, aber nicht, weil er irgendjemand in die Eier getreten hat, sondern weil er halt irgend so einen Spruch gebracht hat. Der Idiot und der. Ach, Butch, die alten
Kommt
Männer wieder,
nicht.
ne?
Nee, kommt,
Ja,
nee.
die alten
Ko
Männer.
kommt mir nicht, nee.
Und
Werden wir recherchieren. Aber auf jeden Fall für Idiot warst du dann beim Endspiel nicht dabei. Äußerst, äußerst tragisch. Ja, kein Paketband um die Knie. Ja, so war das.
mach das doch nochmal, du Penner, ich hab's. Das hat der Klaus gesagt. Der
Ah
Penner
ja, der Penner und der
Penner und der Idiot.
Idiot.
Klaus
Jetzt haben wir's.
hat zu irgendeinem, der ihn gefolgt hat, mach das doch nochmal, du Penner. Dafür ist er vom Platz gegangen und
Ja.
Uwe Carsten sagte zu irgendeinem, du Idiot. Und ist dafür vom Platz gegangen, genau. Der Penner und der Idiot, das war der Spruch.
Ja, dann war auf einmal so ein genau geil fast noch Jugendspieler, stand dann im
Genau.
Starting Defense Setup.
Ja,
Ja.
genau. Und das war auch so, glaube ich, für mich als Einstieg eines der Highlights, so zurückblickend, weil A, haben wir gewonnen und die Stimmung war top da, meine ich. Wir waren ja eher als Underdog
Das waren
da.
wir
Wir
meistens
hatten
in
den.
diesen Pokalendspielen, sind wir da hingefahren, eigentlich als Underdog. Gegen die Bullies sind wir
Genau.
angetreten als Underdog, gegen die Longhorns damals als Underdogs und trotzdem, wir haben sie dann immer gewonnen, halt. Der Pokal gehörte ja einige Jahre da uns, ja.
Genau. Und ja, war ein super Spiel und ich konnte auch einige Tackles machen an dem Tag. Ich habe dann nochmal reingeguckt in die Statistik, die ja immer fleißig geschrieben wird. Dann stand da eine 13 in einem Spiel, wo ich dann nochmal gedacht habe, naja, das war schon viel. War geil. War genau geil.
13 ist nicht schlecht, ja. Also das ist
Genau.
schon eine ganze Menge. Ne?
Ja.
Da brummt der Schädel. Genau.
Ja, genau. Ja, so bin ich dann auch ja, in die Herrenmannschaft gekommen und kann eigentlich auch nur das bestätigen, was immer wieder hier gesagt wird, dass die Mannschaft oder die Jets immer was, zumindest für mich auch was Besonderes waren und ich da immer auch mich sehr wohl gefühlt habe und mich als Teil der Jets Family verstanden habe.
Wie lange ging deine Karriere dann, Guido? Bis wann hast du gespielt?
Die ging tatsächlich bis 96 in Troisdorf. Dann kam ja, wo ich auch nochmal darüber nachgedacht habe, die Unterbrechung.
Und 97, bis, ja.
Genau, wo ich auch nicht wirklich weiß, warum es die jetzt gab, ob das nur Geld war, keine Ahnung, und finanzielle oder Finanzierungsaspekte. Und ja, dann habe ich mich entschieden, ein Jahr nach Bonn zu gehen. Das heißt, Udo, da haben wir, glaube ich, mit dem Michael zusammen dann auch gespielt.
Genau, es sind viele rübergegangen, damals mal für
einen. Genau. Und dann, ja, sind wir aber dann, ich glaube, Ende 97 wieder im Wintertraining eingestiegen. Habe mich auf die Saison 98 in Troisdorf vorbereitet. Und dann gab es aber zwei wesentliche Aspekte. Ich habe seinerzeit dann eine stärkere Schulterverletzung in Bonn gehabt. Das heißt, meine Schulter war immer sehr instabil. Ich habe die auch nie so wirklich operieren lassen.
Und Gesundheit.
Danke.
Gesundheit. Und habe zusätzlich dann die Chance gehabt, ins Ausland zu gehen und bin dann im Juni 98 nach Mexiko gegangen und habe da 6 Monate verbracht, um ja, meinem Studium nachzugehen und Auslandserfahrung zu sammeln. Und damit war dann zumindest die Football-Karriere auf dem Platz beendet. Relativ jung, also ich habe mit 25 dann auch schon aufgehört und nicht wie viele andere sehr, sehr lange gespielt. Bis ins hohe Alter, sagen wir es mal so.
Hast du es zu irgendeiner Zeit mal bereut, so früh aufgehört zu haben? Oder hast du gesagt, hätte ich doch da nochmal angefangen, 2 Jahre später, da war es ja möglich. Was ich mir jetzt so vorstelle, ne, von meinen Gefühlen, ne? Also ich würde ja morgen wieder anfangen.
Nee, nicht wirklich, weil war ich so gut. Gefühl bin, wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe, dann schließe ich auch ab und dann kann gut. Ich solche Sachen, genau, dann mache ich dann Haken, dann geht es nach vorne und zurückblicken ist nicht unbedingt meine größte Stärke.
Ja, das habe ich nie so richtig geschafft. Also ich habe dann immer nochmal den Return, vom Rücktritt gemacht. Waren auch viele schöne Tage mit dabei. Aber die Jahre, wo man so richtig in Saft und Kraft war, die bleiben natürlich unvergessen. Halt,
ja. Udo, ich darf kurz unterbrechen. Guido, verzeih bitte. Wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, was wir heute trinken, Udo. Also ich bin ja immer dann ein durchaus engagierter Alkoholfreitrinker. Heute habe ich gesagt, nee, da steht was Schönes im Regal beim Getränkehändler meiner Wahl. Und heute, ich darf präsentieren, kann man sehen, ja, ein Moser Liesel, also ein Alkoboy Moos Helles.
Oh, ein 2021er Moser Liesel?
Ein helles Bier natürlich, du Schwartlappen. Ja, weil ich gegen Ende der Woche fahre ich Richtung Bayern, da wollte ich mich schon mal ein bisschen einstimmen mit 3 Stößchen hier, 3 kleinen Fläschchen. Udo, was trinkst du?
Dafür habe ich mich heute runter reduziert. Ich trinke heute Gaffel Light.
Ah, okay. Ich konnte es nicht erkennen gerade beim schnellen Ansetzen der Pulle.
Sehr geschmackig. Von den Leichtbieren finde ich bis jetzt das Beste, was ich probiert habe.
Ja, genau. Da sind wir einer Meinung. Ja. Wir wollen ja auch ein bisschen den Zuhörern weitergeben von unserer vielfachen Erfahrung, nicht nur am Football, sondern auch an der Flasche.
Ja, nur wir als Influencer, wir leben ja von unseren Markenvorstellungen hier und beziehen daraus unser Gehalt für diesen Podcast.
Genau, ich als Influencer, ja, genau. So, Guido, ja, gehen wir doch kurz mal von der Vergangenheit auf das Heute. Du warst auch im Stadion. Wir kommen dann gleich nochmal zurück zum absoluten Highlight deiner Karriere. Ich wollte kurz nochmal ein bisschen Aktualität zwischenschieben. Was sagst du zum Spiel der ersten Mannschaft?
Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass die Mannschaft nicht so ein Spiel gefunden hat. Und nicht, ich muss so direkt sagen, mich nicht überzeugt hat vom Spiel. was jetzt die Offense betrifft. Und auf der Defense-Seite hatte ich das Gefühl, dass, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich zu lange raus bin, die Aggressivität im Spiel ein bisschen fehlt. Aber ich wurde auch vom Taichi belehrt, dass die Regeln, nach denen ich damals noch gespielt habe, nicht mehr so gelten. Dass man mit dem Kopf voraus wie Superman in den Tackle fliegt, nicht mehr so ganz gestattet ist. Aber vielleicht mag es auch daran liegen. So, das, ja, und es ist unterm Strich schade. Verlorenes Spiel ist immer scheiße. Und wenn es dann, sag ich mal, das zweite hintereinander weg ist, weil die Woche davor war ja auch leider nicht von Erfolg geprägt, dann ja, tut es einem dann doch für die Mannschaft leid, weil letztendlich wünscht man ja den Jets immer, dass sie gewinnen.
Butch, was hast du für ein Fazit?
Ich wollte gerade sagen, Udo, meinst du?
Ah, okay.
Ja, es war natürlich nicht einfach, ne? Nicht einfach. Keiner wusste, was kommt auf uns zu. Wir müssen einfach erkennen, wir haben ganz schön viele Abgänge dann auch, ne? Wie natürlich in jedem Jahr, ja. Aber wir sind unterwegs mit einem neuen Quarterback, der aus der Jugend kommt, haben da einen Quarterback verloren, der seit Jahren die Offense angeführt hat von Jets. Wir haben zwei Starting Linebacker, die zwei besten Linebacker verloren. Die spielen jetzt in Köln beim Centurions, beziehungsweise Centurions und Crocodiles. Das muss man erstmal, allein das muss man erstmal auffangen. Ich fand auch einfach super Leistung von der O-Line der Bonner. Da kam so gut wie, also was ich gesehen habe, vielleicht habe ich eine oder andere übersehen, aber da kam nicht so viel Druck auf den Quarterback, weil einfach die O-Line eine gute Arbeit gemacht hat. Und der Quarterback war, glaube ich, hervorragend aufgelegt am Wochenende von Bonner.
Der
Ja, das war
Ferdi
schon.
liegt gerade.
Das war
Die
schon.
kurzen Pässe, nach außen, ne? Da hätte ich mir gewünscht, auch nochmal auf dem Platz zu stehen, weil den einen oder anderen Pick hätte man vielleicht machen können. Ja.
Also,
Aber
wenn ich mich kurz dazu äußern kann, ich habe eigentlich genau sowas erwartet. Ich habe relativ einen Rumpel-Football erwartet. Mit einer coronamäßigen kurzen Verscheiße Corona gesagt. Verfluchte Hacke nochmal, ey. Ja. Mit einer.
5 Euro, ne, Udo.
Jawohl,
Euro.
mit dieser kurzen.
Hast du einen Gin-Sparschwein
Nee, ich habe in Bier eingezahlt.
eingezahlt? Das gilt nicht. Das Sparschwein wartet noch auf dich. Aber es
Aufgrund
geht.
der kurzen Vorbereitung
Ah.
habe ich erwartet, dass viele Fehler passieren. Die sind auch auf beiden Seiten, waren ja einige Fehler zu beobachten. Damit den Abgängen ge gebe ich doch völlig recht. Also der Nick ist ein toller Quarterback, aber ist halt einfach auch jung halt. Viel mehr kann man da wahrscheinlich auch einfach gar nicht erwarten jetzt. Und bei dieser kurzen Vorbereitung kann auch nicht jedes Rädchen ins andere greifen. Ich war verwundert über die Stärke der Bonner O-Line ebenfalls. Ich habe vorher, bin noch mit so dem ein oder anderen Gamecock über Facebook verbunden, habe nur gehört, dass man eine sehr, sehr junge Mannschaft hat mit wenigen Veteranen. Aber die waren noch, glaube ich, da mit fast 50 Mann da, mit 45 Mann da, so gut besetzt zumindest. Der Frederik, der Quarterback, ist jetzt, glaube ich, auf der Höhe seines Zenits. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, der ist auch lang genug jetzt mit dabei. Die Bonner haben sich das verdient gewonnen, das muss man leider so sagen. Also das hätte sich drehen können. Ich fand ein paar Sachen, aber das ist wie immer, wenn man auf der Tribüne sitzt, findet man öfter mal irgendeine Schiedsrichter, eine Coaches-Entscheidung mal diskutabel. Der Onside-Kick fand ich bei 4 Minuten mutig oder vielleicht auch ja, mutig oder ich sag mal ungewöhnlich. Aber das ist immer einfach, wenn man oben auf der Tribüne sitzt, zu meckern halt. Ich weiß, wie das ist. Play Calling, wenn er hinhaut, ist man der Held. Wenn sie in die Hose geht, ist man natürlich die dumme Sau. Ne? Das ist immer das Problem mit Play Calling. Ne? Aber genauso ungewöhnlich fand ich übrigens, dass die Game Procs dann anfangen, Pässe zu werfen, anstatt die Uhr runterzuspielen. Ne? Fand ich genauso
Ja,
lustig.
ja.
Ich dachte, entweder bin ich oldschool oder vielleicht auch nur doof und die wissen, wie es geht. Aber ich fand das sehr verwunderlich. Aber letztendlich spannend war es. Die Jets haben ja in der zweiten Halbzeit ins Spiel zurückgefunden, waren auch dann mit der Defense besser eingestellt auf die Bonner, muss man sagen. Und haben sich ja das nicht umsonst erkämpft, dass es am Ende wieder spannend wurde. Und wer weiß, wäre nicht Dauerregen gewesen am Ende und man hätte nicht 80 Yards über den Platz gemusst, vielleicht hätte man noch den Sieg erringen können. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe und ich glaube, viel mehr kann man in dieser kurzen durch YYY-Saison nicht erwarten. Es ist eine Wundertütensaison, wo sich alle einfach nur freuen sollten, dass es wieder Football gibt. Und jetzt nicht das so stimmt. Hart mit allem ins Gericht gehen.
Vielleicht soll man eben das Ganze abschütteln und dann einfach hoffen, dass man dann die drei Spiele noch gut absolviert. Ich denke, wir sind bestimmt nicht unbedingt, was man so gesehen hat, bereit für eine zweite Liga zu spielen. Vielleicht liege ich da falsch, aber so mein Feeling, dass wir einfach jetzt im Moment, gehören wir jetzt dahin, eben mit dieser auch jungen Mannschaft, mit diesem jungen Quarterback, lass den mal 3 Jahre spielen, dann sieht es schon anders aus. Und genau. Da muss man sich, glaube ich, gar nicht verstecken. Und ich denke mal, die kriegen das schon hin, dann jetzt wieder positiv nach vorne zu blicken. Denn genau, nur so geht's.
Ich glaube, wir haben ja tatsächlich das Fund, dass unsere Jugendarbeit im Moment ganz gut läuft. Ne? Also das muss man jetzt auch mal klipp und klar hier darstellen. Wir haben 6 Footballmannschaften, die alle laufen, die alle spielfähig sind. Wir haben eine U19, eine U16, eine U13, eine U10, die alle spielfähig sind. Das wird sich über die nächsten Jahre auszahlen. Da bin ich ganz, ganz sicher, dass da was kommen wird. Ne? Apropos Jugend, hat ja dann auch die U19 ihr Rückspiel gehabt gegen Bonn, Gamecocks. Und muss man sagen, da ging es mal ganz in die andere Richtung. Die haben ja letzten oder vor 8 Tagen haben sie ja das Ligaspiel wurde ja leider abgesagt gegen die Gamecocks, weil die nicht spielfähig waren, haben ein Freundschaftsspiel gemacht und hat das sogar gegen nur 19, Gamecocks 19-13 verloren, wo sich alle Welt wunderte, wie geht das denn? Aber jetzt im Rückspiel am Wochenende haben die Troisdorfer mal ganz klar gezeigt, wo der Hammer hängt, das haben sie nämlich mit 45-0 gewonnen.
Ja, ja, eine deutliche Botschaft von Felix Westphal und der Junior, Jess Junior Truppe. Ja, eindeutig und natürlich dann auch ein gutes Zeichen. Ne? Also jetzt, wenn man dann gegen eine Rumpfmannschaft eben verliert. Ich habe eine halbe Stunde geguckt von dem ersten Spiel. Da haben auch die Bonner sehr gutes Material, gute Einzelspieler. Aber da, was ich gesehen habe, da war auch Sand im Getriebe, da ging nicht viel und so, da wurde eben auch wenig zusammen trainiert, da waren also Probleme in der O-Line vom Training her. Vielleicht war die Woche einfach gut und da ging ein Ruck durch die Mannschaft und Glückwunsch an die U19 und Philipp Westphal, das ist schon.
Bevor wir da weiter berichten über unsere Jugendmannschaften, ich auch als Jugendcoach muss natürlich sagen, dass jetzt eine Saison direkt nach den Sommerferien losgeht, ist doch einfach so unglücklich. Ging dieses Jahr nicht anders. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt was spielen können. Ja. Aber natürlich hast du jetzt 6 Wochen Sommerferien gehabt, wo du eigentlich nicht hast vernünftig trainieren können. Irgendeiner ist immer nicht da. Es ist einfach schwierig, da vernünftig zu trainieren. Das gab es so noch nie, dass nach den großen Ferien eine Saison beginnt. Da ist ja eigentlich eher schon zu Ende und man spielt noch das eine oder andere Spiel. Aber das ist einfach unglücklich. Ne? Und dann hast du einfach eine Wundertüte auf dem Platz. Ne? Mhm. Und man hat gesehen, was der Philipp jetzt in der einen Woche da hat anscheinend ändern können.
Ja.
Und das haben wir ja letztes vielleicht mal die Perspektive und von einem ehemaligen Spieler, der schon ja sehr lange nicht mehr aktiv dabei ist. Der Verein hat sich ja schon riesig weiterentwickelt. Ich meine, durch die zweite Mannschaft, die ganzen Jugendmannschaften und wenn man das so wie ich ein bisschen aus der Distanz beobachtet, kann man nur sagen, Hut ab, was sich da entwickelt hat und welche Möglichkeiten heutzutage da sind, ist doch sensationell. Und so wie du sagst, Udo, die jungen Spieler sind die, die man für die Zukunft braucht. So habe ich das bei mir ja auch erlebt. Wenn man dann die Motivation hat, weiterzumachen, stehen einem Tür und Tor offen, dann in der zweiten oder in der ersten Mannschaft zu spielen. Und die Entwicklung ist auch sensationell vom Verein. Unterstrich, vor so lange Zeit.
Beleuchten wir mal gerade weiter. Ich hörte dann von dem Scrimmage der U16. Auch da haben die Gamecocks leider das Team abmelden müssen vor der Saison. Die Gamecocks haben kein Team stellen können für die U16-Saison. Haben dann aber zugesagt, war ja auch alles ziemlich unglücklich. Die haben erst kurz vorher abgesagt, Markus Gastmann hat da letzte Woche auch hier schon was dazu gesagt. Mhm. Aber man hat sich dann bereit erklärt, zumindest am Spieltermin dann gegen die Troisdorfer zu scrimmagen. Das haben die auch gemacht. Und das war zumindest, wie ich gehört habe, aus Troisdorfer Sicht auch recht erfolgreich. Also man hat es ganz gut gestalten können. Ne? Und dann möchte ich natürlich noch auf jeden Fall erwähnen, dass ich...
Wie haben denn deine U13er gespielt?
Ja, genau.
Erzähl doch mal.
Die kleinen Krieger.
Es war jetzt endlich soweit. Endlich Saisonstart für meine U13. Die haben auch schon seit Wochen und Monaten jetzt mit den Hufen gescharrt und ach, ich habe da ja wirklich einen Haufen voller kleinen Krieger, die sind ja sind echt süß, ne? Also der eine kotzt vom Spiel, weil er so aufgeregt ist wie der wie der Steamin' Beamin' an jedem verdammten Sonntag. Man war tierisch aufgeregt, ich bin angetreten, ich glaube, ich hatte 17 Spieler auf dem Platz, also schon ganz ordentlich für eine ja. U5er-Mannschaft. Alle hochmotiviert und ich habe davor, ich hatte genau diesen Eindruck aus den Sommerferien, dass ich überhaupt nicht wusste, wo stehe ich denn so offensmäßig mit denen da, weil ich auch eigentlich nie mit dem besten Team trainieren konnte. Hm. Ich hatte da zwei Verletzungen bei zwei Leistungsträgern, die jetzt beide Gott sei Dank ausgeheilt waren, aber wir konnten eigentlich nicht richtig trainieren und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo stehst du denn hier eigentlich mit denen, ne? Und haben wir das erste Spiel gegen die Wessling Black Van gehabt bei dem Turnier in Witterschlick. Und ja, Wessling ist ja für mich immer so ein besonderes Spiel, weil ich mir seit Jahren immer ein Duell liefere mit dem Headcoach von Wessling, dem Udo Rath. Und war da auch schon, der war aber leider nicht da, war der ist in Urlaub. Ja, das, wir führten zur Halbzeit schon verwunderterweise 22-0. Also unglaublich. Also ich war da ja gar nicht drauf gefasst, aber die waren nicht vorbereitet auf Passspiel und meine Jungs haben tatsächlich da den einen Pass nach dem nächsten gefangen und marschierten über den Platz und ich konnte es gar nicht egal. So richtig fassen. Ne? Der kleine Philipp Borsch, der wirklich noch ziemlich kurz ist halt, hat seinen ersten Touch bei der U13 gemacht. Der hat wirklich einen Pass gefangen in der Flat, also ganz vorne und rannte über den ganzen Platz allen Verteidigern davon, die gar nicht wussten, was ihnen geschah. Also richtig super, ne? Erste Touch schon gehört einem, der jetzt gerade zur U10 aufgerückt ist und wirklich ein zwei Köpfe kleiner ist als seine Gegenüber halt und rannte über den ganzen Platz mit dem Ball ganz stolz über den ganzen Platz davon. Mhm. Ganz toller Moment.
Ja, ich glaube auch das, was du sagst, den kleinen Kriegern in so einem jungen Alter so eine Möglichkeit zu bieten und diese Erlebnisse zu haben, dass, wer weiß, wenn ihr in 20 Jahren den Podcast immer noch macht und er dann eingeladen wird, wird er vielleicht von diesem Moment erzählen, ja. Was er seinen ersten Tag schon gemacht hat. Ne? Ja.
Also ich habe jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren Erwachsenencoaching in das Jugendcoaching gewechselt. Mhm. Und das ist einfach sehr besonders. Mit den Kleinen ist es noch viel besonderer. Ne? Also eigentlich besteht die erste Viertelstunde des Trainings immer Udo, 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 Udo. Und ich mache eigentlich nur Schnürsenkel und Helme zu. Ne? Und,
So. Genau, genau. Kannst du mir mal den Helm machen?
Gut. Genau. Wir haben einfach nur nicht die Kraft, die Helmklipse da drauf zu drücken. Da beschützt du dich vor Lachen. Ne? Aber die wollen unbedingt auf den Platz, um sich prügeln zu gehen. Sie können den Helm nicht zumachen, aber freuen sich auf den Platz zu gehen, um sich gegenseitig über den Haufen zu rennen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, allerdings hatten die auch einen Center, diese Wessi-Dinger, wo ich gedacht habe, der muss da bei der ROW irgendwie aus dem Abwasser gesoffen haben. Also der wog bestimmt 80 Kilo, war dazu noch richtig schnell und athletisch. Also der hätte ohne Probleme auch bei den Prospects mitspielen können. Ich glaube, ich hatte 4 Nose Guards an dem Tag, die ich einsetzen konnte. Und die haben alle durch die Band geflennt, weil der die alle verprügelt hat. Ne? Aber letztendlich sind sie alle 4 wie immer wieder auf den Platz gegangen und haben sich dem Ganzen gestellt. Ne? Also großen Respekt an meine Jungs, die gesagt haben, ja, ist scheiße, ich krieg's die Hucke voll, aber ich geh's da wieder raus.
Kannst du dich noch erinnern, Udo, letztes Jahr waren wir beim Turnier, letztes Jahr nicht, letztes Jahr war ja diese Krise.
Genau, ja.
Krise. das Jahr davor waren wir in Wiesbaden bei dem Halloween-Turnier für U13-Teams. Ja. Da waren 8 Teams und wir hatten einige Spiele und wo man auch hinguckte, also außer bei unserer Mannschaft, da war ein Center bei der U13 jeweils von den verschiedenen Teams. Da haben wir noch gesagt, Udo, da könntest du doch, also die kräftigsten 5, die könntest du doch nebeneinander in die Prospects-Mannschaft spielen. Ja, dann hättest du das Problem O-Line, also das war damals vor 2 Jahren so, da hat man so wenig O-Liner. Das waren Brocken, das waren bei der U13 waren das also 80 Kilo, da warst du nicht mit hingekommen, ne? Unheimlich.
Also das ist nicht übertrieben jetzt. Ne? Das ist nicht übertrieben. Dasselbe hatten wir dann im zweiten Spiel, sind wir mit der U13 dann gegen eine Spielgemeinschaft aus Witterschlick und Reit angetreten. Schöne Grüße gehen hier raus an Tatze, den Coach der Reit Ravens, alter Prospect Center.
Heißt es eigentlich Reit Ravens oder Reit Ravens?
Reit Ravens. Die rechten Raben, genau. Die dagegen haben uns gar nicht gelegen halt. Die haben uns furchtbar viel Druck durch die Mitte gemacht und Unser Center hatte einen Nervenzusammenbruch und mit denen habe ich, glaube ich, alles ausprobiert. Von anbrüllen und den Arm nehmen und den Hintern treten, damit der wieder auf den Platz geht, weil der wollte dann einfach auch nicht mehr. Aber auch der, auch da großen Respekt, der hat sich dann mit der zweiten Halbzeit wieder gefangen und konnte dann damit leben, dass er auch mal einen Block verwachst und dann im nächsten aber es wieder versucht. Das, was Football eigentlich auch macht, ausmacht, eben nicht wieder aufgeben, sondern immer wieder rausgehen und wieder angreifen. Da lagen wir dann, ich glaube, die haben offensmäßig gegen uns eigentlich auch nichts gemacht. Da haben sich in der ersten Halbzeit haben sich beide Defenses neutralisiert. In der zweiten Halbzeit allerdings ging die dann durch einen Spielzug in Führung, den ich ja... das ist jetzt so eine Sache. Das Regelwerk U5er Tackle ist so ein bisschen schwammig. Da haben die Coaches, glaube ich, so eine Lücke ausgenutzt. Aber was alle Coaches machen in allen Sportarten, wenn es Lücken gibt im Regelwerk, nutzt man die halt aus. Da wurde halt dann der 70 Kilo, also ein limitierter Spieler, Quarterback, zum Vorblocker. Der übergab dann schnell seinen Ball an seinen Running Back und lief dann als Vorblocker um die Ecke und lief dann mit seinen 70 Kilo, meine 40 Kilo Linebacker über den Haufen. Ne?
Oder die 30 Kilo Corner.
Ja, ganz genau. Und, den Spielzug konnten wir dann erstmal nicht stoppen, bis wir dann irgendwann mal gesehen haben, wie wir den stoppen können halt. Und dann hatten die aber schon einmal gescored. Wir lagen 6-0 hinten. Also es läuft nicht. Und dann liegst du auf einmal noch hinten. Dann fielen dann die ersten beiden Quarterbacks aus und dann habe ich mir gedacht, oh Mist, das verlieren wir, aber was kannst du jetzt noch tun? Und dann habe ich mich da besprochen mit meinen Koordinatoren und dann konnten wir dann noch den Leon Ropez, der eigentlich Linebacker spielt, auf Quarterback stellen und der konnte mit seiner Körperlichkeit dann tatsächlich einmal den ganzen Platz gehen und dann haben wir ausgeglichen. Dummerweise hatten wir dann auch tatsächlich noch einen Fumble erobert, ich glaube 6 Yards vor deren Endzone. Und der Leon lief dann vermeintlicherweise in der Endzone, ging aber dann leider auf der 1 raus, weil er dachte, er ist schon in der Endzone, er war aber nicht in der Endzone. Er hätte genug Platz gehabt, er wusste einfach nicht, wo er war. Das ist jedem schon mal passiert, glaube ich, dass man einfach die falsche Markierung da anpeilt, zu der man rüber rennt, aber leider nicht, weil ging nicht rein, es blieb beim 6-6. Dann kamen die Ravens nochmal in Ballbesitz und dann haben die ins Video einen ganzen Platz getrieben. Und er zieht dann einen Touchdown, der aber dann wegen Holdings nicht gegeben wurde. Und hatten dann noch einen Versuch ohne Zeit. Das ist ja so, wenn, also er zieht im letzten Spielzug einen Touchdown. Der wurde nicht gegeben, aber der Versuch wiederholt, aber dann ohne Zeit. Also wir wussten, das ist definitiv der letzte Spielzug. Und als meine Defense dann diesen Spielzug dann stoppte, dann war es eigentlich wie ein Gewinn, obwohl wir eine Unentschieden gespielt haben. Das ist dann gefühlsmäßig, kennt jeder, ne? Dann ist es eigentlich wie ein Sieg. Also sind da mit zwei sehr guten Gefühlen aus jeweils der Partie rausgegangen. Das war toll.
Das ist doch schön.
Und damit sind übrigens die Jets U13 auch Tabellenführer.
Tabellenführer, genau. Jawohl. Ja. Oh, aus, ne? Das kann uns keiner nehmen. Ja. Und es geht nächste Woche schon weiter, Udo? Oder
am 11. September geht es weiter. Dann spielen wir unter anderem wieder gegen Reit. Bis dahin müssen uns dann einfallen, wie wir die stoppen können. Und dann gegen Siegen. Die konnten wir jetzt nur gleichzeitig sehen auf dem Platz. Die sind haben übrigens auch verloren gegen Reit mit so einem Jets-Gedächtnisergebnis. Die haben mit 2-0, also mit einem Safety verloren. Oh. Also leistungsmäßig sind wir, glaube ich, alle da beieinander. Es wird immer der gewinnen, der an dem Tag einfach der Bessere ist. Ja. Obwohl, das ist jetzt echt eine Weisheit. Eigentlich gewinnt immer der Bessere ist. Aber
Kommen wir schnell zur U10. Die hast du ja auch unter dir, Udo. Und ich habe mit großer, großer Freude diese Knirpse dann im Stadion gesehen am Wochenende. Das ist ja Wahnsinn, ne? Und vor allem hat der Udo noch in einer der vielen Gruppen, wo wir gemeinsam drin sind, dann noch so ein Foto gepostet, wo einer der U10-Spieler in seiner Montur steht. Da ging es um Sponsoring und was können wir denn anschaffen? Und der Udo hat ganz steifend gesagt, ja, wir könnten noch ein paar kleine Hosen gebrauchen, weil diese Kniehose, die ging dem Achtjährigen bis an die Knöchel. Ne? Und weil kleinere Hosen gibt es nicht, oder was weiß ich, haben wir keine im Moment.
Also er ist tatsächlich 6. Er ist tatsächlich 6, ist der Elias. Ja. Der Elias und der Karl, der Sohn von Jan Schröder, schöne Grüße gehen raus, sind meine beiden Jüngsten. Die dürfen noch nicht mitspielen, kriegen keinen Spielerpass, aber sie trainieren bereits mit und dürften dann bei diesem Showtraining vor dem Seniorenspiel mit auf den Platz. Und ich habe den Erik damit schon in den Wahnsinn getrieben, weil er sagte, es gibt keine so kleinen Hosen zu beschaffen. ich weiß nicht, wo ich die herholen soll. Ne? Und, aber ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht, dass die 6-Jährigen schon mittrainieren dürfen bei uns, weil die sind da mit 7 schon noch ein Stück weit vorne. Also ich habe da einen Kandidaten vom letzten Jahr, der in Elias, Ilian, der ist jetzt eigentlich schon mein zweitbester Receiver bei der U10. Das ist mal gerade 7 geworden, weil der einfach schon mit 6 angefangen hat. Und dann einfach diese, ja, Hand-Augen-Koordination, das ist alles schon dann da halt. Wenn du den Ball zuwirfst, der fängt inzwischen alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ne? Pflückt er aus der Luft, ne? Also, klasse.
Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war und wann ihr angefangen habt zu spielen, wie alt ihr wart.
Ich war 8. Ich war 8.
Und ist nicht mehr gewachsen, oder?
Nee, bin dann nicht mehr ich bin aus Protest nicht mehr gewachsen.
Genau.
Die Hose also hat ich, dann ich war ein wirklicher Spätzünder, also ähnlich wie bei der Damenwelt habe ich ja erst was später gezündet. Ich war 21 bei meinem ersten Spiel. Ja. Ja. Ich habe mit 20 angefangen zu trainieren und beim ersten Spiel im Gronerstein, damals war ich 21. Recht spät halt. Das ist eigentlich, das geht auch heute noch, aber ja. Du hast halt viel verpasst. Du brauchst halt viel mehr Anlaufzeit, bis du mal wirklich gut bist. Ne?
Genau, und darauf wollte ich ja hinaus, wenn man das mal vergleicht, was ihr den Kids da für eine Einstiegsmöglichkeit bietet, das ist ja sensationell, was man da entwickeln kann, wenn man denn dabei bleibt, ist ja, hat ja, ja. riesiges Potenzial.
Deswegen ich muss mal kurz unterbrechen, Jungs. Ich habe nach diesem Tag heute einen wahnsinnigen Durst. Ich muss mir gerade ein Bier holen gehen halt.
Ja, dann mach das.
Butch, erzähl noch irgendwas über deine Vorhautverengung oder deine Fibrose. Ich bin gleich wieder da, ja? Moment.
Ach, ja, hau ab. Komm nie mehr wieder. Mensch, immer hier diesen Schweinskram.
So. Reden wir auch schon über Krankheiten hier.
Oh, natürlich nicht. Ja, ich wollte noch kurz ein Wort sagen. Ich habe mich sehr gefreut. Wir hatten ja Homecoming. Deswegen war der Guido auch da und viele Alte. Ja, wäre schön gewesen, wenn noch mehr gekommen wären. Ne, mir ist das natürlich immer zu wenig. Aber es ging. Es waren viele alte Gesichter mit vielen Falten im Stadion zu begrüßen. Und ich darf nochmal an 3 Leuten einen speziellen Gruß schicken, wenn sie denn zuhören oder einfach, dass auch die jüngeren Leute wissen, welche Verbundenheit im Verein der Jets besteht. Ein Center aus den 80ern, der Ewald Brunner, der war im Stadion, der war damals schon stationiert hier als Bundeswehrsoldat in der Nähe irgendwie so und war dann irgendwann mal verzogen in seine Heimat Bayern. Der hieß damals schon der Bayer. So, der Ewald wohnt jetzt in München, dann ist gekommen am Freitag, hat 8 Stunden im Auto gesessen, weil natürlich ganz viel Verkehr war Freitagnachmittag. 8 Stunden Anreise für einen Veteran oder für ein Spiel als Veteran zu schauen. Gleichsam der Hubert Fischer und der Tino von Eckhardt, die wohnen im Frankfurter Raum, die sind dann auch gekommen, die hatten auch viel Verkehr mit 4 Stunden, wie ich hörte. Also lieben Gruß an die Leute und alle, die da waren natürlich von den alten Gesichtern, hat mich sehr gefreut. Und ja, das gibt es dann jedes Jahr ein Homecoming geben, wo dann die alten Recken aufschlagen. Udo,
ja,
war schön. Hast du alles? Hast du alles?
Ja, ich habe noch mal kurz gepinkelt, meinen Freund Jürgen Schreiber begrüßt, der gerade zur Haustür reinkam und mir Bier genommen und bin wieder raufgeeilt ans Mikro, ja. Das ist live, genau, ja. Das ist live. Ja, ja, ja. Beim Guido ist das Licht ausgefallen oder habt ihr Strom ausgefallen?
Ich glaube, ja, kann er nicht.
Das Handy nicht aufgeladen. Ach doch,
jetzt. Ja. Ah, sehr schön.
So, ich möchte noch was gerade loswerden und zwar habe ich das auch am Rande nur mitbekommen. Jemand ist zurückgetreten. Heinz Sauer ist retired seit dem Wochenende. Ich hörte davon, dass der Heinz sein letztes Spiel als Schiedsrichter gepfiffen hat.
Jawohl, ja.
In Solingen, nee, Quatsch, in Langenfeld oder in Langenfeld, ne? Langenfeld gegen Solingen hat der zweite Bundesliga hat er gepfiffen. Sein 1100. Spiel mit dieser glatten Zahl. Er wollte die 11-11 voll machen, aber aufgrund der letzten 2 Jahre kam da nicht so viel dabei mehr und hat gesagt, okay, dann 1100 passt. Heinz, herzlichen Glückwunsch und ganz große Nummer, 1100 Spiele als Schiedsrichter.
Das ist schon mal eine Nummer, wenn man das mal hochrechnet, nämlich wie viele Spiele das sind pro Jahr, ne? Also ja. Respekt,
ja.
Muss man auch erstmal machen.
Ne? Mach dir mal Gedanken, ne? 1100 Dinger, boah, mein Gott. Klar, das machst du nicht in 10 Jahren. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Ne, und jeder, der Heinz kennt, Heinz ist auch wie der Erik ein ganz, ganz lieber Mensch. der ganz viel geleistet hat für Football Deutschland, für Football NRW, für die Jets vor allem. Ja, und die beiden sind immer noch dabei. Ne? Wir reden ja oft über den Erik und so weiter, aber auch der Heinz ist da ein großer Mann im Hintergrund. Und ja, als Schiedsrichter auch unersetzbar in Deutschland. Und dann, wir wären ganz woanders, glaube ich. Ja, schöne Grüße an den Heinz.
Genau, auch von meiner Seite.
Mit den schönen Grüßen möchte ich aber jetzt auch noch mal zurückkehren zum Guido, weil die Uhr läuft. Die heiße
Genau.
Treppe ist nicht mehr so weit weg. Wir reden schon seit.
Ehrlich?
Ja, das geht schnell hier rum, ne?
Geht
Also,
schnell, ja. Es ist gefühlt, als wäre gerade angefangen hätten.
wir sind
Ja.
bei 50 Minuten halt. Guido, ich frage das immer, aber das sind doch die schönen Fragen halt. Was waren deine Highlights? Was ist dir eingebrannt an Szenen?
Also, ein großes Highlight für mich im positiven Sinne war ein Spiel gegen Kiel, wo wir zu Hause in Troisdorf, ich meine, ganz knapp gespielt haben. Ich weiß auch nicht, ob es sogar ein Unentschieden war. Und ja, im Rückspiel, da wirst du dich, Butch, weiß ich nicht, ob der mit dabei war, an Kiel erinnern, wo wir dann nach Kiel gefahren sind in das Holstein-Stadion.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Ja, und dann wir schon von der Tribüne quasi die Zuschauermassen schreien gehört haben. Und ja, das war schon
Ihr seid nur ein
ein Karnevalsverein.
Karnevalsverein, ja.
Karnevalsverein, genau.
Das
Ja.
war so ein Highlight von mir. Und ja, dann
Da
fünf Wochen.
muss ich kurz einhaken, weil die Geschichte ist tatsächlich sehr köstlich, dass meine Ex-Frau in Kiel aufgewachsen ist und meine Schwiegereltern damals in Kiel wohnten. Und nach dieser knappen Niederlage in Troisdorf habe ich gesagt, ja, hör mal, die können wir packen. Nicht?
Genau.
Und wir sind ja da furchtbar
Ja.
untergegangen damals. Die haben uns ja
Genau.
richtig eingepackt. Ne? Und
Ja, über 50 Punkte haben wir kassiert und da sind wir mit gesenktem Haupte vom Feld
ja,
gegangen.
das war auch das Spiel, wo ich, glaube ich, dem Andi Jolik, der neben mir gespielt hat, einen Schwinger gegeben hat, dass er zu Boden gegangen ist. Also, das war für mich eigentlich ein nicht so geiler Moment. Der war nicht genau geil, aber ist ja bei dir anscheinend mit drin.
Genau, also das war so prägend. Dann gibt es das berühmt-berüchtigte Spiel gegen die Berliner, ja, wo der eine oder andere es geschafft hat, Ikonen zu sacken.
Wer war das nochmal genau?
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, du warst es. Wo wir ja auch, sage ich mal, ein Auswärtsspiel hatten in Berlin und auch nicht wussten, was uns da erwartet hat. Und ich glaube, da auch wieder wir als Mannschaft, ja, was uns, glaube ich, bei vielen Spielen ausgemacht hat, dann in der Tat die Berliner geschlagen haben und wir, glaube ich, das selber nicht fassen konnten, dass wir das geschafft haben. Und das war schon.
Das war das mit dem legendären Clifford Madison, spiked den Ball im letzten Versuch und
Genau, und
die
wie.
Spieluhr war runtergelaufen.
Und das war auch ja, ein sensationelles Spiel für mich, ja,
Ach,
was so hängen geblieben ist.
da teilen wir ein Highlight zumindest auf jeden Fall zusammen. Das ist auch für mich eins der Highlights meiner Karriere, ja, dieser Moment.
Das war schon irre. Ja, und dann für mich persönlich war die Saison 96 insgesamt ein Highlight, weil ich da, glaube ich, ganz gut auch gespielt habe in der Saison und dann auch ja, als MVP nominiert war, aber dann in dem Jahr der Billy, der bei uns gespielt hat und er verdientermaßen natürlich MVP.
Ja, da hat es aber einen harten Gegner, ne? Also
Genau.
der Billy Marsh war tatsächlich outstanding damals, ne? Du
Genau.
warst, du hast, ich kann mich erinnern, dass du da eine sehr geile Saison gespielt hast, aber der Billy Marsh mit seinen Kunststückchen, der ist ja später irgendwie Zirkustrainer geworden oder so, und so hat er ja auch damals Football gespielt. Der hat ja irgendwie einen dreifach gesprungenen Einschrauber und dabei den Ball gefangen und
Genau.
Der ist jetzt noch am Trapez unterwegs. Also
Genau.
ich hab den auf Facebook und der ist noch da oben und macht
Aber
da Kunststückchen.
der hat ja auch damals Sachen gespielt, die habe ich danach nur noch in der NFL gesehen, weißt du, wo die Jungs abspringen und dann irgendwie 4 Meter durch die Luft fliegen,
Genau.
noch einmal grüßen mit der rechten Hand und dann nach dem Ball fangen. Also das ist unglaublich, ne?
Und die Saison 96 war für mich auch ein persönliches Highlight, weil wir da auch super gespielt haben und ich dann auch wahrscheinlich wie alle anderen echt schockiert war, dass wir dann quasi abmelden mussten und dann quasi das Spiel in Troisdorf dann erstmal abrupt beendet wurde. Ja? So. Ansonsten das Highlight für mich auch, ja, wir haben bei den Jets so viele Sachen erleben können, wo ich heute, und das hat der eine oder andere im Podcast auch schon gesagt, heute noch von zehre. Und ich glaube, wenn du die jungen Spieler oder ihr die jungen Spieler da trainiert, gebt ihr denen da Sachen mit auf den Weg, die einem zukünftig oder denen zukünftig helfen werden, so war es zumindest bei mir. Ich zehre da heute noch von und denke sehr gerne an die Zeit zurück und bin auch nie aus dem Verein ausgetreten und
sehr löblich.
Bin seit 89 im Verein geblieben, weil ich eigentlich der Meinung bin, der Verein gibt einem viel und die paar Euro, die das da kostet im Jahr, da kann man dem Verein auch gerne was zurückgeben und den auf diesem Wege auch unterstützen.
Sehr, sehr, sehr gute Einstellung, die ich auch immer gepflegt
das
habe.
Das ist super.
Das ist wirklich super. Das waren auch fast schon ein paar famous last words, die ich dir aber natürlich trotzdem gleich aus der Backe leiern werde, Guido. Aber auch eine Tradition ist nicht aus dem Podcast, dass wir hören, welchen Wrestling-Namen hättest du dir denn gegeben?
Ich glaube, Fatboy Slim wäre nicht.
Fatboy Slim.
Da ist ein bisschen was aus der Vergangenheit und der Zukunft drin.
Also, ja. Dann lassen wir es einfach so stehen, was jetzt Vergangenheit und was Zukunft ist. Fatboy Slim. Ja, sehr schön.
Auch nicht.
Ja, Guido, wir sind angelangt an der heißen Treppe, die das Ende der Sendung einläutet, Udo. Was läuft so in Kürze? Wie geht's weiter? U10 startet dann die Saison nächste Woche über.
Ich habe da leider eine Doppelbelegung nächste Woche. Die U10 und die U13 spielen gleichzeitig auswärts. Dann werde ich mich leider entscheiden müssen, wo ich mitfahre. Oder es ist eigentlich schon entschieden. Ich werde dann mit der U10 fahren. Ganz einfach, weil der da die vom Trainer des Stabes aussieht, dass die mich weniger entbehren können als die U13. Ich bin aber da dran, dass noch jemand bei der U13 mitfährt, weil da leider auch ein Trainer ausfällt. Kann ich jetzt hier noch nicht so verkünden, aber da bin ich dran, da arbeite ich dran, dass noch jemand mitfährt. Die U10 spielt dann auswärts in Schiefbahn. Da treten wir auch sofort gegen, glaube ich, die beiden stärksten Gegner an. Also die Cologne Crocodiles werden wir als erstes Spiel haben um 11 Uhr. Das ist genau, das ist der Top Dog. Ne? Also die sind... ich meine, natürlich werden wir versuchen, die Paroli zu bieten, aber die schweben eigentlich über allem halt. Die haben wirklich ein tolles U10-Programm halt schon. Die laufen da bestimmt mit über 20 Spielern auf und die sehen auch alle aus, als wären sie schon die U13. Also, ja. Auch wenn der Viktor, der Sohn von unserem alten Freund Dirk Gadamgahi, inzwischen in die U13 gewechselt ist, sind die, glaube ich, nur sehr schwer und nur an einem sehr, sehr guten Tag zu schlagen. Und als zweites Spiel haben wir die Schiefbahn Riders. Auch die haben ein tolles Programm.
Ja.
Ähnlich. Haben einen top motivierten, recht kurzen, aber dafür umso besseren Quarterback.
Mega, mega, mega geilen kleinen Quarterback
von richtig. Was weiß ich. Ja, ja, mit seinem blonden Jahren.
Genau. Der trainiert es jeden Tag oder so.
Also ja,
Hab da Kontakt und
genau, ich sehe es. Ich habe seinen Vater abonniert auf Instagram und Facebook und dann sieht man, wie ich jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Also da haben wir direkt so richtige Brocken vor uns halt. Das werden nicht die Teams sein, wo wir, ich sage mal, uns mal gerade eben mit zwei der guten Spielzügen für den Sieg empfehlen können. Aber das ist ja dann auch schon mal ein Charaktertest. Mal gucken, ne, wie die das alle machen. Ne? Wir werden uns da, werden alles geben. Ne?
Ich denke mal, da bist du der richtige Mann, der dann diese kleinsten Ameisen aufrichtet und sagt, hey Jungs, ihr habt toll gespielt und denen was mitgibt für die nächsten Wochen, Monate und Jahre und vielleicht für das Leben.
Für die U13 geht es dann am selben Woche, auch am 11. dann nach Siegen. Da spielen wir dann wieder gegen Reit, also gegen dieses Team, wo wir jetzt 6-6 unentschieden gespielt haben, die uns auch...
Reit Ravens.
Reit Ravens. Die uns nicht gelegen haben, also es war ein wirklich taffer Vergleich. Und gegen
ich darf mal gerade einlenken, das ist das mit dem Quarterback, der vorblockt, ja?
Ja, ganz genau.
So, hast du da was, wir hatten uns ja telefonisch unterhalten, also unterhalten per Telefon, vorgestern oder so, und du hast gesagt, ja, du bist da mal überlegen, ne? Wie das eigentlich nicht im Sinne des Sports, im Sinne des Schutzes der Kleinstkrieger, wenn da doch so eine Regel ausgehobelt wird, gehebelt wird und dann so ein 50, 60 Kilo Typ dann auf die Ecke läuft und brettert dann auf 30 Kilo. Die
also, sind ja wirklich nur 30 Kilo. Du hast ja das Regelwerk gelesen damals, des
Fingertackles.
Da steht ja in jedem zweiten Satz, wir wollen Mismatches vermeiden.
Genau, ne? Hast du irgendwas klären können?
So. Ja, ich habe tatsächlich über den Heinz, den ich natürlich dann angerufen habe, also erstmal mit Erik drüber gequatscht, dann mit Heinz.
Ja.
Und Heinz ist natürlich an der richtigen Stelle, der hat dann den Schiedsrichter auch mal angerufen und der hat das auch bestätigt, dass das eigentlich so nicht sein kann, dass man das, aber er sagt auch diesen Satz und der ist auch nachvollziehbar. Ja gut, wir schreiben ein Regelwerk und danach suchen Coaches halt dann für Lücken im Regelwerk. Das ist legitim, ist auch in jedem Sportart so. Ist auch nicht anders bei anderen Sportarten. Und man will sich in Schiedsrichterkreisen jetzt darüber unterhalten und ich hoffe, dass es dann also ich habe es jetzt beim letzten Turnier so erlebt, dass der Whitehead vor dem Spiel alle Headcoaches zusammenruft und dann einfach völlig klar macht, sagt er, pass auf, hier, das ist das Regelwerk, aber wir interpretieren das für heute halt so. Da wurde uns zum Beispiel, es ist jetzt völlig klar, dass ein Vorwärtspass beim Fünfer-Tackle die Land of Scrimmage überqueren muss. Mhm. Dieser Spielzug, der Jet Sweep zum Beispiel halt, ne? Mit dem Pitch, der dann von einem Receiver gefangen wird, hinter dann auf Scrimmage, ist dann kein Passplay in diesem Sinne halt. Ne? Da haben wir zum Beispiel diskutiert. Und wahrscheinlich, ich hoffe, dass es so ist, wenn wir im nächsten Turnier dann darüber diskutieren, dass dann solche Spielzüge, dass es nicht sein kann, dass ein 70-Kilo-Vorblocker dann aus dem Backfield mit 5 Meter Anlauf anfängt, dann meine Backfield-Jungs über den Haufen zu schieben. Ne?
Ja, es soll ja nicht so sein. Ne? Darum geht es ja nur. Ne?
Es geht um Schutz. Und ich muss ganz als Football-Coach auch einfach sagen, was habe ich denn für eine Chance, so einen Spielzug zu stoppen? Da müsste ich was machen, was ich zutiefst verabscheue. Ich müsste dann sagen, pass mal auf, wir nehmen zuerst den Vorblocker raus, wie früher in den 80er Jahren, und du schickst dann irgendeinen tief auf die Knie von dem Vorblocker. Sowas kannst du im Jugendbereich nicht coachen.
Im Kinderbereich.
Im Kinderbereich, ne? Das widerstrebt mir total.
Ja.
Andererseits ist das der einzige Weg für mich als Coach, das zu stoppen. Also deswegen hoffe ich einfach sehr, dass die Schiedsrichter sagen, alles klar, kommt, den Spielzug könnt ihr so nicht mehr spielen.
Ja. Ja, halt uns auf dem Laufenden. Würde mich interessieren, echt, weil das ist schon tricky wieder mal. Ja, liebe Freunde am Gerät, wir kommen zum Ende der Sendung. Wir machen traurige Nachricht am Schluss. Wir machen jetzt 2 Wochen Pause, der Buschfädenurlaub. Und sind dann aber in gewohnter Frische wieder da. Ich weiß jetzt an dieser Stelle, Udo, ausnahmsweise gar nicht, wer dann der Nächste ist in der Reihe als Stargast. Aber
da suchen wir uns einen. Ich werde, wenn du dich da in Bayern besäufst, werde ich dann vielleicht mal irgendjemanden hier klar machen, der sich mit uns hier unterhält. Das wird schon klar.
Ja, wir haben noch 10 im Petto oder so. Gibt es noch so viele Leute, die ganz viel wissen über die Jets.
Oder wer da mitmachen wollte, meldet sich einfach hier bei uns. Wie immer können uns eine E-Mail schicken, auch Feedback, nur positives Feedback, bitte an podcast@trostorf-jets.de, doch, war richtig.
Ja.
Kritik wie immer nur an den Sebastian Schwubbe.
Oder an Sebastian Hohnen @prospects@trostorfjets.de.
Ist der Sebastian Hohnen jetzt der Kummerkasten?
Ja, den nehmen wir jetzt noch mit dabei. Wir haben in der Tat eine negative Meldung, die ist an Sebastian Schwubbe herangetragen worden. Es gab Probleme mit der E-Mail-Adresse, aber es wurde kritisiert, dass wir doch eine Pause eingelegt haben, Udo. Und also das funktioniert mit dieser Kritik an Sebastian Schwubbe.
Ja.
So, Guido, wir kommen zu dir. Die letzten Worte sind dir. Ich sag schon mal, ich mache mich jetzt einfach aus dem Staub. Ich sag schon mal, danke fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, die Jets Football Show mit Butch und Udo. Und jetzt Udo, Marathiot, wir sehen uns. Guido, vielen Dank fürs Kommen. Ich bin weg.
Vielen Dank für die Einladung. Ich kann eigentlich nur noch mal einen Gruß an die ganze Jets-Family geben, besonders an den Verein, Erik, alle die, die sich da beteiligen, um den Verein am Leben zu erhalten. Ihr macht das gut, auch wenn ihr wahrscheinlich manchmal denkt, das läuft alles nicht so gut. Von außen sieht man schon, dass sich alles weiterentwickelt auf die nächsten 30 Jahre, dass die Jets sich weiterentwickeln und vielleicht dann irgendwann wieder erstklassig werden und viele starke Jugendspieler nachkommen, die den Verein dann weiter stützen. Deswegen auch nochmal Dank an euch, dass ihr das hier macht. Ich bin treuer Zuhörer. Ich habe bisher alle gehört. Wenn ich im Auto unterwegs bin, mache ich das dann ganz gerne an. Deswegen ist cool, dass ihr das hier macht. Ich glaube, es gibt auch viele, die das genießen, die alten Geschichten und Erinnerungen aufleben lassen. Was wollen wir mehr? Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank für die netten Worte in dem Sinne. Madet Jod, schwenkte Hut, knallte Butz fort. Und Ball out. Bis dann.